Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt.
Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier auf Radio Frei und wir begrüßen natürlich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg. Und heute habe ich mir Gäste eingeladen, zu denen komme ich gleich, und bei Gästen möchte ich aber beginnen, denn morgen wird hier in Erfurt am 21. Februar der Weltgästeführertag begangen und die Erfurter Gästeführer haben sich dazu entschlossen, zu Lieblingsorten zu führen. Das heißt, es gibt morgen jede Menge kostenlose Führungen in Einrichtungen, zum Beispiel im Schauspielhaus im Kulturquartier Klostergang 4. Da gibt es also mehrere Führungen. Treffpunkt ist morgen um 10.30 Uhr am Rathaus. Und da geht es zum Beispiel zum Haus Dacheröden mit Petra Bischof. Es wird geführt im Rathaus durch Sabine Hahnel. Es gibt eine Führung in der Stadtbibliothek im Haus zum Goldenen Einhorn mit Matthias Gose. Das Quartier Predigerkirche und Lange Brücke wird von Birgit Röder begangen. Die Ägidienkirche, Sebastian Ringeis, Pfarrer im Ruhestand, wird dort führen. Und der Weinberg auf dem Petersberg mit Andreas Brinkmann. Das sind die Veranstaltungen, die morgen um 10.30 Uhr beginnen. Treffpunkt, wie gesagt, am Rathaus. Und dann geht es natürlich nachmittags weiter um 16 Uhr. Nochmal im Schauspielhaus gibt es da Führungen. Und in der Krämpfer Vorstadt, Eingang Fachhochschule, Altonaer Straße, Lieblingsort Krämpfer Vorstadt. Die Führung werde ich übernehmen. Dann gibt es im Rathaus noch oder am Rathaus Treffpunkt Lieblingsort Bachorte mit Reinhard Schwalbe. Die Rundgänge sind alle kostenfrei und der Gästeführerverein bittet da um Spenden. Die Spenden gehen zugunsten der Sanierung des alten Schauspielhauses, Genossenschaft Kulturquartier Schauspielhaus EG, so heißt es korrekt. Und wer morgen also den Tag noch nicht verplant hat, sollte sich einfach mal am Rathaus einfinden. 10.30 Uhr und 16 Uhr sind die Treffpunkte. Vielleicht auch für meine Gäste, die ich heute ganz herzlich begrüße zum 100. Mal, Helga Marion Holme mit den Wunschgroßeltern aus Erfurt. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. 100. Mal stimmt nicht.
Naja, aber schon des Öfteren. Wir freuen uns, dass wir immer wieder die Gelegenheit haben.
Die Wunschgroßeltern stehen hier im Stadtgespräch kurz vor der Inventarisierung. Das gehören also dazu. Das heißt, einmal oder alle anderthalb Jahre haben wir uns getroffen, um über die Wunschgroßeltern hier in Erfurt zu berichten. Und das wollen wir auch heute tun. Helga, und du hast Gäste oder deine Mitstreiterinnen mitgebracht. Vielleicht stellst du dir einfach mal vor.
Sehr gerne mache ich das. Ich habe aus unserer Teammannschaft mitgebracht, Ulrike Jagstad. Und wir haben uns heute Morgen getroffen mit Frau Ulrich Kurt, die mit einem sehr interessanten Angebot sich in diesem Jahresprogramm im Großelterndienst wiederfinden wird.
Auftakt für die Sendung ist aber eigentlich ein Film, der zurzeit im Kino hier läuft, Enkel für Anfänger. Und ich habe mir den eingezogen auf Hinweis von euch, weil ich da also auch neugierig war. Und dieser Film hat ja so in etwa zum Inhalt Wunschgroßeltern, wie sie arbeiten, was sie tun. Allerdings mit sehr vielen skurrilen und humorvollen Einfällen. Ich weiß nicht, ob das bei den Wunschgroßeltern in Erfurt so ist. Und ich hoffe, dass die Familien der Wunschgroßeltern hier in Erfurt nicht so durcheinander gewirbelt werden, wie das in dem Film dargestellt wird.
Richard, wir alle, die wir schon länger auf dieses Leben blicken, wissen, das Leben ist bunt. Es zeichnet sich aus durch Vielfalt. Aber auch bei mancher Situation in dem Film habe ich gedacht, oh, du bist richtig dankbar, dass das in unserem Erfurter Großelterndienst nicht so vorkommt. Nichtsdestotrotz zeigt der Film doch viele Aspekte, die unsere Wunschgroßeltern so in den Familien erleben oder antreffen. Und deswegen haben wir uns auch das Vergnügen gegönnt, mit 34 aktiven Wunschgroßeltern diesen Film anzuschauen. Auswertung erfolgt noch in der Gruppe.
Aha, dann gut, dann ist ja noch einiges zu erzählen. Es waren also gute schauspielerische Leistungen, fand ich. Also ja. Maren Kreumann oder Barbara Sukowa oder auch Heiner Lauterbach und viele andere, Dominik Racke, spielen also da mit und bringen also die ganzen Probleme, die die Großeltern so haben oder die Wunschgroßeltern, auch mit herüber. Da ist es zum Beispiel die eine Familie, die also keine Enkelkinder hat. Und
ja,
wo also
sehr real,
ja, und auf der anderen Seite die Familie, die keine Großeltern haben. Das ist auch so die Gemengelage hier in Erfurt. Und das war für euch oder für dich damals der Anlass zu sagen, los, wir machen was.
Ja. Genau so hat es damals angefangen und dieser Film ist auch inspiriert worden durch einen Großelterndienst und zwar durch den Berliner Großelterndienst, wo ein sich vorstellender Vater erzählte, dass er Regisseur sei und die Situation oder die Möglichkeiten des Großelterndienstes so interessant fand, dass er meinte, das wäre doch mal Stoff für ein Drehbuch. Und so ist dieser Film entstanden.
Er geht also auch auf die ganzen Probleme ein, die mit den Wunschgroßeltern entstehen, mit den Familien entstehen, aber auch vor allem mit den Kindern entstehen und zeigt auch interessante und teilweise lustige Lösungen auf. Mhm. Diese Lösungen sind natürlich da im Drehbuch vorgeschrieben. Die Wunschgroßeltern selbst müssen diese Lösungen jede Woche selbst finden.
Ja.
Das ist so ihre Aufgabe.
Ja.
Helga Mario, und da habt ihr als Wunschgroßeltern in Erfurt ja erstens lange Erfahrung. Wie lange gibt es euch schon?
Ich habe angefangen mit Großelterndienst im November 2006.
Also fast 15 Jahre.
Ja.
Mit wie viel hast du damit damals angefangen?
Wir haben es ja erst in der späteren Form in unsere Gussform gebracht als e.V. Aber wir waren immer ein Team von 4 bis 5 Leuten, die wir die Gespräche geführt haben, die Jahrespläne erstellt haben, gemanagt und begleitet haben. Man sollte, wenn man sich Gedanken macht, diese Anfragen kommen ja auch, werden immer wieder an uns herangetragen, wenn sich neue Großelterndienste etablieren, da ist mein sehr durch die Jahre geprägter Rat, versuchen Sie es nicht alleine zu machen. Suchen Sie sich Mitstreiter, weil es ist so breit gefächert aufgestellt, was geleistet werden muss, beziehungsweise welche Anfragen sich ergeben, dass es äußerst schwierig und herausfordernd wäre, das als Einzelperson zu schaffen.
Das ist so eine Erfahrung, die da mitgegeben wird und diese Erfahrung nützt natürlich allen Großeltern. Wir kommen dann nochmal im Detail auf das, was die Wunschgroßeltern Erfurt für 2020 sich vorgenommen haben, was da schon alles läuft. Und wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause und ich habe einen Titel herausgesucht von Udo Jürgens, Der gekaufte Drachen.
Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen und Radio SRB in Saalfeld und Rudolstadt.
Die Wunschgroßeltern aus Erfurt sind heute Gast im Studio und zwei neue Gesichter für mich jetzt im Kreis sind Frau Monika Ulrich-Kurt und Ulrike Jagstadt. Was hat Sie denn bewogen, bei den Wunschgroßeltern anzudocken, mitzumachen?
Mich hat eine gute Freundin schon immer mal erzählt, dass es den Wunschgroßelterndienst gibt und dass das nicht auch was für mich wäre. Und dann habe ich mir das so überlegt, das wäre ja eigentlich eine gute Sache. Und so bin ich Ende 2012, habe ich mich dann überlegt, das zu machen und hatte dann ein ganz kleines Wunschengelchen mit gerade einem Jahr. Und das war so eine schöne, tolle Sache, mit eben auf der EGA einmal in der Woche zu gehen und ihn da zu betreuen am Kinderspielplatz. Und das war einfach schön und möchte diese Zeit nicht missen.
Und Sie machen auch weiter?
Ja, es ist ein bisschen sporadischer geworden, aber gerade dieses Jahr hatte ich schon in zweimal wieder, ist ja mittlerweile schon 8 Jahre. Und ja, und es ist die Vertrautheit wieder da, wie von klein, und es ist einfach schön.
Ja, ich bin zufällig zu den großen Müttern gestoßen auf dem fairen Weihnachtsmarkt in Erfurt. Ich bin selber begeisterte Großmutter und einen begeisterten Großopa gibt's auch. und habe dann so gemerkt, also selber da einsteigen als Aktive, das geht wahrscheinlich nicht, weil ich ja für meine Enkelkinder Zeit haben möchte. Und beruflich habe ich einen Hintergrund, bin Heilpädagogin und dachte, oh, das ist was Tolles. So kam ich mit der Frau Heume ins Gespräch. Als ich noch gearbeitet habe, habe ich in der Erziehungsberatungsstelle gearbeitet und dachte, vielleicht kann ich ja von meinem Erfahrungswert bei den Großeltern was einbringen, weil Erziehung ist ja keine so ganz leichte Aufgabe.
Und da gibt es jede Menge neue Herausforderungen. Und das ist natürlich schön für die Wunschgroßeltern, jetzt eine Fachkraft in den eigenen Reihen zu haben, um die Weiterbildung da auf eine qualitativ neue Stufe zu heben.
Richard, du ahnst, was wir planen.
Ja, ich ahne. Das war ja oder ist ja eigentlich immer auch euer Bestreben gewesen, mit hoher Qualität an die Arbeit heranzugehen und euren Wunschgroßeltern auch diese Qualität zu vermitteln über Weiterbildung, über Vorträge, über alle möglichen Dinge, wo sie herangeführt werden, um die schwierige Aufgabe Großeltern zu sein, auch bewältigen zu können. Vielleicht können Sie mal schildern, was sind denn die Schwierigkeiten für Wunschgroßeltern, mit den Kindern, mit den Wunschkindern umzugehen? Welche Probleme treten da auf?
Ja, das sind ganz, ganz spezielle Probleme. Jedes Kind ist anders, jede Großmutter ist anders und so konkrete Probleme kann ich jetzt eigentlich nicht schildern, weil das wird so individuell gelöst. Mhm. Jeder macht das ein bisschen so auf seine Art. Der eine hat mit dem Umgang Probleme, dass das Kind vielleicht von den Eltern her jetzt nicht in der Hand genommen werden muss. Und das sind eigentlich eher kleinere Probleme.
Aber das Hauptproblem bei der ganzen Sache ist ja Vertrauen. Sie kommen als fremde Person in eine für Sie fremde Familie und müssen jetzt Vertrauen aufbauen, damit die Eltern Ihr Kind in Ihre Obhut geben können. Wie haben Sie das geschafft, Vertrauen zu wecken bei der Familie?
Ja, da gibt es ja erstmal diese Kennenlernphase, wo man sich so gegenseitig entweder gemeinsam in den Wohnungen trifft, dass man sieht, wie ist es bei der Familie, wie ist es, und die Eltern kommen dann auch mal mit dem Kind zu mir, wie es bei uns so abläuft. Und dann macht man halt immer gemeinsam aus, dass man gemeinsam am Spielplatz geht. Dann geht man mal eine Stunde mit dem Kind weg und dann so erweitert man das und so kriegen die Eltern dann auch mit, kann ich mein Kind in die Obhut geben? Und ich habe mal eine ganz nette Situation. Ich kam mit dem Kind von der EGA, wir waren in der Straßenbahn und die Mama steht außen und ich habe gedacht, oh, das war's für heute. Aber nein, das Kind hat gesagt, na hallo Mama, und wir sind ganz gemütlich nach Hause gefahren und ich denke, das ist gutes Vertrauen.
Aber Helga, das ist genau das Problem, ne?
Ja, das ist ja für jeden ein Neuanfang. Man lässt sich ja völlig neu aufeinander ein. Wir sagen immer, sollte so ablaufen, dass auch die Erwachsenen einen sehr guten Draht miteinander haben, weil sie müssen sich ja aufeinander einlassen. Die Wunschgroßmutter muss sich wohlfühlen, aber auch die Familie muss das Gefühl haben, hier verbringt jemand verantwortungsvoll und in unserem Sinne den Nachmittag mit den Kindern. Wir haben gerade vor diesem Hintergrund, denn bei jeder neuen Vermittlung sind das ja vermehrt die Fragen der Wunschgroßeltern. Wie gehen denn vielleicht andere damit um, dass wir jetzt gesagt haben, wir führen eine erstvermittelten Gesprächrunde ein, sodass wir diese Wunschgroßeltern zusammenfassen und dann bei einer Art Kaffeeklatsch einen Erfahrungsaustausch da in Gang bringen. Und wir haben das jetzt die ersten Male hinter uns, werden das auch weiter so fortführen, haben den Eindruck, dass es etwas, wo alle dann Bestätigung bekommen, ja, wir machen das richtig, denn unser Anliegen ist natürlich schon, ein begleitendes Rahmenprogramm zu stellen, aber auch die Sicherheit zu vermitteln. Denn viele kommen ja auch zu uns und sagen, na, ich versuche das mal. Ich fange erst mal vorsichtig mit einem Kind an und dann bereitet es einfach Freude zu sehen, wie das in eine vertraute Normalität übergeht, wenn uns berichtet wird, also sie werden im Kindergarten bereits erwartet an dem Nachmittag, wo sie das Kind abholen. Der Opa wird erwartet. Ganz, ganz wichtig. Also es ist, da wir sehr viele Großväter in verheirateter Form im Projekt haben, sagen, bereiten wir die Wunschgroßmütter schon immer darauf vor, dass sie es aushalten müssen, dass die Kinder an ihnen vorbeistürmen nach der Begrüßung und fragen, und wo ist jetzt Opa Werner? Weil die Opas, das wissen wir ja, Richard, alle ein ganz wichtiger Aspekt im Leben der Kinder sind, weil Erziehung sich wohl verändert hat, aber doch, ich denke, noch in einem geringeren Anteil von Männern geleistet wird. Insofern ist gerade bei kleinen Buben das männliche Rollenbild sehr wichtig, dass sie da sich orientieren können.
Helga, wir werden den Hörerinnen und Hörern jetzt nochmal erklären müssen, dass die Wunschgroßeltern also kein Babysitterdienst sind. Das
sehr
ist also ganz wichtig, nochmal zu
wichtig.
Betonen.
Ja, wir sind nicht die Gruppe, die sagt, hier sind Senioren, die Zeit haben, Kinder zu betreuen. Kinderbetreuung sollten Eltern heute anders geregelt bekommen. Wir möchten wirklich den Erfahrungsaustausch ermöglichen zwischen den Generationen. Wir möchten herzliche Wahlverwandtschaften wachsen lassen und beginnen mit einem Nachmittag in der Woche. Und wie Wunschgroßeltern dann die Intensität der Begleitung in der Familie beziehungsweise mit dem Kind ausbauen, ist für jedes Team unterschiedlich. Wir haben Wunschgroßeltern, die mit ihren Enkeln verreisen. Wir haben Wunschgroßeltern, die ihren Enkel nur einmal sehen in der Woche. Wir haben Wunschgroßeltern, die sagen, ja, wenn Not besteht, ich komme natürlich, ich versuche das zu ermöglichen, aber wir sind nicht der Ersatz für fehlende Kinderbetreuung. Das ist nicht das Anliegen, das wir haben.
Also das war mir auch nochmal wichtig, dass du das erklärst, dass also da nicht falsche Vorstellungen entstehen. Mhm. Frau Ulrich-Kurt, jetzt haben wir über diese Eingangsphase gesprochen, über diese vertrauensbildenden Maßnahmen, gegenseitige Gespräche. Welche professionelle Hilfe kann man denn den Großeltern in dieser Phase oder auch dem Großelterndienst angedeihen lassen?
Ich denke mal, es besteht schon so eine Unsicherheit auch, was Erziehungsfragen anbelangt. Und ich glaube, es ist auch nicht so ganz einfach, dass man zwischen Eltern und Großeltern diese gute Beziehungsbasis hat, weil es könnte ja auch leicht zu einer Konkurrenz kommen zwischen Eltern und Großeltern. Und wenn die Eltern das Gefühl oder die Mama oder der Papa das Gefühl haben, die Oma ist jetzt beliebter, weil die halt auch so tolle Sachen macht, das wäre mal eine schwierige Situation. Aber es gibt ja auch so allgemeine Themen, wie geht man mit dem Kind um, was kann man mit ihm genießen. Und ich denke auch mal, es wird auch mal einen Konflikt geben zwischen Kind und Großeltern. Je besser man sich kennt, glaube ich, umso eher gibt es einen Konflikt. Ich habe so beide eigene Enkel und Neffen erlebt. Wenn man mit denen eine längere Zeit zusammen ist, dann ist man auf einmal auch erziehungstechnisch gefragt. Sonst ist einfach was Besonderes und so ein Highlight in der Woche. Und ich glaube, so ein Forum zu bieten, einmal den Großeltern, was sie so auf dem Herzen haben, vielleicht das mal zu sammeln. Was gibt's tatsächlich vielleicht auch für Fragen und Themen zum Thema Pädagogik, Erziehung, vielleicht auch Entwicklung? Das wäre sowas. Und aber auch zu sehen, dass sie einen tollen Job machen als Großeltern, dass das was ganz Wichtiges ist.
Aber genau diese Situation hatte ich erlebt. Ich bin ja nun seit 10 Jahren oder länger als Leseopa im Kindergarten. Ja. Und dann erzählte mir eine Familie zu Hause, ja, unser Sohn, der hat gesagt, ja, den Leseopa, den habe ich viel lieber als euch. Da habe ich erstmal tief durchgeatmet, weil ich den Jungen wirklich nur einmal in der Woche für eine Stunde mit vielen anderen, also gar nicht mal separat, ich habe Geschichten vorgelesen, die Eltern zu Hause auch vorgelesen haben, aber irgendwie wich der mir auch nicht von der Seite. Ja, der stand da und hat also wirklich saß neben mir, hat eine Stunde zugehört und dann kam das. Und da fühlte ich mich auch irgendwo ertappt. So, aber die Situationen kommen natürlich also bei Kindern und da darf man natürlich jetzt nicht überreagieren, ne?
Als Großeltern. Da muss man, glaube ich, dann schon ein Stück souverän sein können. Und ich denke, auch die Kinder haben ihre eigene Vorliebe. Und als Eltern, damit die das nicht als Konkurrenz empfinden, weil das wäre ganz schade. Ich denke manchmal eher so, die Großeltern leben was vor mit dem Kind. Und die Eltern können, wenn sie wollen, sicher auch was abgucken, was da gut läuft, ne?
Also im Film ist das dann, wo die eine Großmutter da, die Philippa, also alles immer anders macht, also Kontra macht gegenüber den Eltern, mit zum Teil fatalen Folgen, als das Kind dann mit der Erdnussallergie auf einmal so vor dem Kollaps steht.
Ja, aber ich denke, Frau Ulrich Kurt meinte gerade einfach diese Orientierung, die Großeltern eben bieten können, weil eine sehr gute Szene in dem Film fand ich, wo also die Großmutter sagt, ja, aber wir müssen diesen Kindern ja auch Halt und Reibung bieten, sonst trudeln sie wie Treibsand, ist dort die Formulierung durchs Leben, dass wir eben überhaupt das Problem haben, dass Kinder vielleicht in dieser ganz neuen Werteordnung Orientierungshilfen brauchen. Und das, finde ich, können Wunschgroßeltern in einem nicht übergriffigen Miteinander mit Eltern wunderbar darstellen, indem sie also Kindern vielleicht auch andere Bereiche öffnen oder auch ein anderes Reglement für diese Nachmittage schaffen, so dass Kinder vielleicht Regeln zu Hause wieder eher besser akzeptieren können, weil sie wissen, es kann auch anders sein. Also das ist einfach diese Win-Win-Win-Situation, die den Großelterndienst so interessant und so schön macht.
Und so herausfordernd. Und wir machen jetzt erstmal eine kleine Musikpause nochmal. Aber vorher möchte ich nochmal die Adresse angeben. Also wer sich jetzt für die Großeltern interessiert und aus der Sendung nicht genügend Informationen herausbekommt, kann sich auf der Internetseite www.der-großelterndienst-erfurt.de durchgekoppelt geschrieben, informieren und da gibt es also auch ein Büro, das will ich auch nochmal sagen, in der Andreasstraße Nummer 16 im ehemaligen Pfarrhaus der Andreaskirche. Ja, und da ist natürlich die Pädagogik ganz groß geschrieben. Ja. Der Pfarrer Salzmann ist da ein- und ausgegangen und da kann man also auch Kontakte knüpfen. Soweit erstmal diese Adresse und es gibt natürlich auch dazu eine Telefonnummer. Wir machen aber erstmal weiter mit Musik.
Radio Frei Stadtgespräch.
Heute mit den Wunschgroßeltern aus Erfurt, dem Großelterndienst Erfurt e.V. Helga Marion, du wolltest noch die Sprechstunde ankündigen. Das war noch wichtig nach Right On von den Hollies, also schreib es auf. Vielleicht schreibt man sich das auf.
Ja, wir bieten also Interessierten an diesem Großelterndienst die Möglichkeit, an jedem zweiten oder letzten Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr zu uns in die Andreasstraße zu kommen und sich erst einfach mal zu informieren. Was ist es denn? Was steht hinter dem Projekt? Genauso sind wir offen, Gäste, die am Großelterndienst interessiert sind, zu unseren Veranstaltungen einzuladen. Man kann das ja telefonisch vorher anfragen oder auch vielleicht für die, die aus dieser Sendung für sich heraushören, das könnte ein sinnhaftes Ehrenamt für uns sein. Vielleicht gehen Sie ja gerne ins Kino, vielleicht möchten Sie ja diesen Film Enkel für Anfänger schauen.
Ja, und sich da ein paar Anregungen holen oder auch auf die Probleme hingewiesen zu werden. Ein Problem, das also Heiner Lauterbach dort anspricht, er spielt einen Arzt, der eigentlich mit dem Leben abgeschlossen hat und eigentlich gar nicht mehr weiterleben will, weil sein Lebenspartner ist gestorben, der Hund ist gestorben, ist also so am Ende. Und er sagt dann an einer Stelle, ja, da binde ich mich mit, da komme ich in so eine Emotionalität hinein, aus der ich nicht wieder rauskomme und das möchte ich nicht. Das ist also ein Problem, wenn man sich als Wunschgroßeltern bereit erklärt und dann eine Bindung zu dem Kind aufbaut. Wie kann man denn, gibt es da eine Möglichkeit, das Loslassen zu üben? Denn irgendwann ist ja diese Betreuung vorbei, denke ich mal, ja. Wenn die Kinder in die Schule kommen oder zur Jugendweihe gehen, also 8., 9. Klasse, gibt es da Möglichkeiten?
Also ich glaube, die Bindung lösen eigentlich die Kinder mit dem Älterwerden. Denke ich mal, also so grundsätzlich. Und hier, also was mir hier so gefallen hat an diesem Großelternverein, als ich da draufgestoßen bin, ist so, wie genau hingeschaut wird, passt Eltern und Großeltern, wie passt es möglichst gut zusammen in der Realität, wenn man Großeltern wird? Ist ja einfach so, da kann man gar nichts mehr dran drehen. Aber jetzt im Großelternverein wird sich doch viel Zeit genommen zu schauen, passen die Werte, die die beiden haben, ein bisschen zusammen, passt vielleicht auch die Erziehungsvorstellung zumindest weitgehend zusammen, um da schon mal die großen Schwierigkeiten rauszunehmen. Weil wenn das sehr unterschiedlich ist, wird es, glaube ich, aufwendig, das zu gestalten. Also, und klar, die Beziehungsarbeit ist wichtig, aber da denke ich, da braucht man keine Angst haben. Die Emotionalität und die Beziehung verändert sich ja auch mit dem Alter der Kinder. Also so kleine Kinder haben natürlich eine andere Beziehung zu den Großeltern wie jetzt ein 8-, 9-, 10-Jähriger. Da hast du ja auch gesagt, da trifft man sich nicht mehr so oft. Da haben die ja ihre eigenen Interesse und dann wird die Peer Group wichtig und Oma und Opa schon auch noch, aber nicht mehr so aufwendig.
Wobei wir also ältere Enkel im Projekt haben, denn wir machen es ja schon über diesen längeren Zeitraum. Die pflegen sehr wohl nach wie vor den Kontakt mit ihren Wunschgroßeltern. Und ich sag mal, wir haben auch unser erstes verheiratetes Wunschenkelchen inzwischen im Großelterndienst. Ich habe mich sehr gefreut, sie innerhalb unserer Nikolausfeier plötzlich zu sehen. Die Kinder haben also verinnerlicht, wir haben ihnen etwas mitgegeben durch die Jahre. Und so wie es bei einer, sage ich mal, herzlichen Großelternbeziehung ist, wissen sie das wertzuschätzen.
Nun ist der Anspruch natürlich an die Wunschgroßeltern wahrscheinlich in den letzten Jahren auch ein bisschen gewachsen, geändert. Also ich denke da so an viele Sachen, die auch in dem Film angesprochen werden, Allergien. Ja, Großeltern haben da auf einmal für 4-6 Stunden eine Verantwortung und wissen vielleicht nicht, wie sie damit umgehen können. Oder das große Problem sexueller Missbrauch. Ja, das schwebt ja also immer auch so im Raum, wenn man seinem Kind jemand Fremdes anvertraut. Und das muss ja, diese Vorurteile müssen ja irgendwie gebrochen werden. Oder die stehen ja vor den Wunschgroßeltern. Wie geht man damit um?
Das sind häufig Fragen, mit denen die Eltern im Kennenlerngespräch zu uns kommen. Sie fragen, wer sind denn diese Wunschgroßeltern? Wer meldet sich denn da bei Ihnen? Und wir nennen dann die Kriterien, die also auch Wunschgroßeltern beibringen müssen. Wir bitten, also das ist auch in Thüringen Gesetz, dass wir von jedem Wunschgroßelternteil, der in der Betreuung der Kinder involviert ist, ein erweitertes Führungszeugnis haben. Wir sprechen sehr deutlich den Kindeswohlparagraphen an, wir sprechen die Schweigepflicht an, wir versuchen diese Wunschgroßeltern auf diese Themen vorzubereiten und sollte also auch, deswegen führen wir diese Gespräche auch immer zu mehreren, sollte auch irgendwo nur der geringste Zweifel bestehen, werden wir also diesen Wunschgroßeltern also eine andere Möglichkeit benennen, wie sie sich ehrenamtlich engagieren können. Das versuchen wir also im Vorfeld anzusprechen und auch so weit, wie wir gesetzliche Möglichkeiten haben, da Sicherheit reinzubringen.
Hat es solche Fälle bisher gegeben?
Nein.
Das spricht natürlich auch für euch.
Ich denke, von allen, die also in diesem Großelterndienst engagiert sind, da spreche ich auch für unsere Wunschgroßeltern. Sie nehmen dieses Ehrenamt mit einer großen Verantwortlichkeit, mit einer großen Herzlichkeit an. Und insofern ist eben auch eines der Sicherheitskriterien, die wir bieten, dass wir so den Wunschgroßeltern eine kostenfreie Haftpflicht- und Unfallversicherung über die Thüringer Ehrenamtsstiftung ermöglichen, beziehungsweise die gleichen Versicherungsformen auch von den Eltern abfordern. Weil gerade älteren Menschen ist ja die Verantwortung, die sie dann für so kleine, quirlige Geister übernehmen, sehr bewusst.
Jetzt möchte ich noch auf ein Thema eingehen. Es ist vorhin schon mal angeklungen, Großväter haben offensichtlich, das kommt in dem Film auch so raus, ja, die Großväter sind ein bisschen langsam, die haben also vielleicht nicht so diese Beziehung oder diese, wie soll ich denn sagen, diese Idee, sich um einen Enkel zu kümmern. Das kam ja bei euch im Anfang auch immer mal raus, dass ihr gern lieber mehr Großväter hättet. Das hat sich in der Zwischenzeit geändert. Frau Ulrich-Kurt, woran liegt denn das, dass es bei Männern vielleicht da so, ich weiß nicht, Abwehrhaltungen gibt, dass sie das nicht wollen oder nicht können oder Angst davor haben?
Also das kann ich jetzt auch nicht 100% beantworten, nur vermuten, wenn ich jetzt so bei meinem eigenen Mann gucke. Ich glaube, die fühlen sich unsicher. Mhm. Ich denke, Frauen gehen ja meistens viel mehr mit den Kindern um. Also so war es zumindest früher noch. Das ändert sich ja jetzt auch. Das Gott sei Dank, viel mehr Väter sind ja auch jetzt aktiv in der Erziehungsarbeit drin. Und ich glaube, die Opa-Generation, sage ich jetzt mal so, der fehlt einfach die Übung. Und ich glaube, die haben dann Angst, irgendwas verkehrt zu machen oder es fällt ihnen nichts ein. Dabei fällt den Kindern ja immer genug ein. Also eigentlich muss einem ja gar nichts einfallen als Oma oder Opa. Aber ich glaube, das ist so vielleicht so ein bisschen die Angst zu versagen oder auch abgelehnt zu werden von den Kindern. Wobei die ja total offen sind und sich freuen. Also, aber die Erfahrung, glaube ich, fehlt. Das locker anzugehen.
Wäre das jetzt eine Weiterbildung, diese Erfahrung zu vermitteln oder diese Angst zu nehmen?
Ja, also wäre auch eine Möglichkeit. Also wir sind ja gerade am Entwickeln und ich glaube, da muss man einfach jetzt schauen, was ist denn auch der Bedarf.
Mhm. Ja. Das haben Sie sehr gut ausgedrückt, Frau Ulrich-Kurt. Es ist diese Unsicherheit. Wir beobachten durch die Jahre, dass wir jetzt entschieden mehr Großväter haben, was uns sehr freut. Denn gerade wenn sich eine alleinerziehende Mutter mit einem kleinen Jungen wendet, ist es natürlich schön, wenn wir sagen können, wir haben auch einen Großvater für dieses Kind. Das ist ja ein ganz großes Geschenk. Und wir haben erstaunlich viele Ehepaare bei uns im Großelterndienst. Also ich würde sagen, mehr als ein Drittel. Die Hälfte wäre vielleicht zu hoch gegriffen. Und wir sehen diese Großväter eben auch, die dann, sie kommen bereits mit ihrer Frau zum Kennenlerngespräch zu uns. Und gerade in einem der letzten Gespräche war es so, ja, ich habe also auch eine Holzwerkstatt und ich sag, wunderbar, wir könnten das doch bei unserem Sommerfest umsetzen. Und der Großvater notiert sich sofort den Termin, um mit den Kindern mit Holz zu werkeln beim Sommerfest. Und das ist einfach eine Freude zu sehen, wie sich das einfügt und auch das Potenzial der Großväter zu nutzen für den Großelterndienst. Das ist etwas, was wir wirklich als Bereicherung bewerten.
Das ist also schön zu hören. Ich kann mich an die erste Sendung erinnern. Da war genau das Problem, dass du gesagt hast, wir wünschen uns mehr Großväter, die damit aktiv werden. Und wenn sich da also etwas getan hat, eine Entwicklung zu verzeichnen, ist das natürlich absolut positiv. Lass uns jetzt mal ganz schnell noch eine Frage einwerfen, die ich also auch immer gestellt habe. Kontakt zu anderen Wunschgroßeltern hier in Thüringen. Tut sich da was in anderen Städten? Oder?
Es ist eher stiller geworden, aber wir haben immer mal wieder Anfragen, wir würden gerne konzipieren und wie können wir das machen? Also da war ich bei einer sehr guten zweitägigen Arbeitssitzung beim DRK, dass sich das Thema Großelterndienst so etwas auf die Fahne geschrieben hat und in seinen Möglichkeiten, also dann deutschlandweit gezielt Großelterndienste etablieren möchte, die einfach den Erfahrungsaustausch mit uns suchten. Wie können wir das machen? Was sollten wir bedenken. Es gibt vereinzelt kleinere Alternativen in Thüringen, die es machen, aber wir hatten lange nicht mehr die Möglichkeit, so zusammenzukommen. Mich führen die Wege durch den noch beruflichen Hintergrund meines Mannes häufig nach Berlin und wir haben dort also einen sehr intensiven Austausch zu den Themen, die im Großelterndienst anfallen, weil wir auch einfach merken, in den letzten 15 Jahren, Frau Krull in Berlin macht es ähnlich lange, haben sich die sich vorstellenden Wunschgroßeltern sehr gewandelt. Und aufgrund dessen haben wir auch versucht, das Großelterndienstkonzept etwas mehr darauf anzupassen und hatten gerade so in den letzten anderthalb Jahren einiges an Veränderungen, merken aber, dass diese veränderten Formen also sich über den wirklich sehr gewachsenen Zulauf an Wunschgroßeltern, dass es Akzeptanz findet und fühlen uns so bestätigt und vielleicht ein bisschen eine schwierige Übung für die, die mit uns gestartet sind, weil sie noch die andere Form kennen. Aber wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben jetzt zum Beispiel das Frühstück in einen Stammtisch verändert, weil wir merken, also abends, ja, das fällt uns da vielleicht leichter. Da sind wir schon in Gang gekommen und werden ja gerade den ersten Stammtisch mit einer deiner tollen Stadtführungen beginnen und dann ausklingen lassen in unserem neuen Stammtischlokal, so dass wir also gucken, dass wir also auch diesen veränderten Forderungen oder Begleitungen an Wunschgroßeltern an den aktuellen Bedürfnissen zu orientieren.
Also das ist kein starres System, da ist Dynamik drin in jeder Beziehung, also an den Ansprüchen der Eltern, aber auch an der Herangehensweise der Wunschgroßeltern und auch offensichtlich in der Bereitschaft von Menschen als Großeltern, als Wunschgroßeltern tätig zu sein. Und da muss der Verein natürlich das entsprechende Rückgrat geben, die entsprechende Hilfe geben und sagen, ja komm und wir helfen dir.
Ja.
Das ist also eine der großen Aufgaben. Danke erstmal für diesen Blick in die Region, denn ich könnte mir vorstellen, dass in Jena, in Gera, in Nordhausen, in Sömmerda, auch in Bad Blankenburg, Rudolstadt ähnliche Probleme sind, dass also Familien da sind, die wo die Großeltern weit weg sind oder die wo keine Großeltern da sind, wo das Problem ähnlich ist und vielleicht gibt es da auch Menschen, die sagen, los, was die in Erfurt können, können wir auch oder wir fahren mal nach Erfurt und schauen, was die machen, um da anzudocken. Ja, vielen Dank erstmal für diese Informationen. Wir machen noch eine Musikrunde und dann geht es nochmal auf die Planung im Jahr 2020. Wir müssen nochmal erwähnen, dass die Wunschgroßeltern sich auch um Flüchtlingskinder kümmern und wie und was da passiert, das erfahren Sie nach der nächsten Musik.
Radio Frei Stadtgespräch mit Richard Schäfer jeden Donnerstag ab 11 Uhr.
Der Großelterndienst Erfurt ist heute Gast im Studio. Wir haben jetzt über Wunschgroßeltern und viele Sachen gesprochen. Ein Thema brennt mir noch auf der Seele. Helga, ihr habt vor Jahren schon begonnen, Flüchtlingskindern zu helfen. Mit der Idee seinerzeit, Flüchtlingskinder, die nach Deutschland kommen oder hier nach Erfurt kommen, dürfen erstmal 3 Monate nicht in die Schule gehen. Die Eltern müssen 6 oder 9 Monate warten, ehe sie einen Deutschkurs kriegen. Und die Fragen, die sich die Wunschgroßeltern damals gestellt haben, was passiert mit den Kindern in diesen 3 Monaten und können wir hier nicht einsteigen und den Kindern da eine kleine Brücke bauen und ihnen sie an die deutsche Sprache heranzuführen. Das war eine Aktion, an der ich selber ein bisschen beteiligt war. Wie ist denn das gelaufen oder was tut sich auf diesem Gebiet?
Ja, wir haben diese liebenswerte Aufgabe nie vergessen und wir haben sie gerade im letzten Jahr wieder reaktiviert. Wir hatten uns beworben innerhalb des Ehrenamtspreises, um eine Förderung zu bekommen, um ganz konkret diese Kinder in der Schule begleiten zu können. Also Ende November haben wir dann den ersten Ehrenamtspreis ausgehändigt bekommen und unterrichten jetzt stützend, begleitend an 2 Vormittagen in der Geraue Grundschule. Ja, wirklich zarte, kleine Kinder. Wir denken, manche sind vielleicht noch gar nicht 6 Jahre alt, 17 an der Zahl, die wir beim Lesen lernen unterstützen. Es barmt einen eigentlich zu sehen, wie diese Kinder ohne jegliche Deutschkenntnisse in diesen deutschen Schulalltag geworfen werden, weder die Strukturen noch die Sprache beherrschen, noch ein Elternhaus haben, was ihnen da irgendwie stützend zur Seite stehen kann. Und das haben sich ein Teil der Großeltern aus dem Großelterndienst für dieses Projekt gemeldet, um anhand mit sogenannten DATS-Materialien, Deutsch als Zweitsprache für die, die mit diesem Begriff nichts anfangen können, dort zu verwenden. Wir haben teilweise Materialien angeschafft. Wir sind im Austausch mit der Direktorin, die selber auch DATS-Lehrerin ist. Wir haben jetzt noch eine junge Mutter, die auch DATS-Lehrerin ist, ins Projekt bekommen, die sich selber sehr über Wunschgroßeltern freuen würde, so dass wir von den Lehrern, wenn wir die Kinder zu diesen Stunden abholen, die Rückmeldung bekommen. Wir sind sehr dankbar, dass diese individuelle Förderung für die Kinder gegeben wird. Wir merken, wie es den Kindern hilft. Und da es ja auch teilweise Kinder sind, die doch sehr traumatisiert sind, einfach durch diese ganze Situation, den Wechsel, die Erlebnisse, die sie aus ihren Ursprungsregionen haben, merken wir auch diese Kinder, die initial gar nicht wagten, uns anzugucken, die in Tränen ausbrachen, wenn wir sie lauter ansprachen oder zu etwas aufforderten, wie sie locker lassen, wie sie kommen, wie sie uns umarmen, wie sie Kontakt zulassen. Und auch wenn das, sage ich mal, noch eine weitere Aufgabe oder Herausforderung im Großelterndienst ist, so ist sich doch die Gruppe derer, die es macht, einig, dass es eine sinnhaft eingesetzte Zeit, das tut uns gut, das hilft den Kindern sehr und insofern, ja, freuen wir uns einfach, dass wir diese Aufgabe schultern können und wir hoffen es auch im nächsten Schuljahr noch weiter zu schaffen mit engagierten Wunschgroßeltern.
Da könnte ich mir vorstellen, dass der Bedarf also wesentlich größer ist als das, was ihr als Wunschgroßeltern abdecken könnt.
Ja, mit Sicherheit.
Gibt es da eine Möglichkeit, Frau Ulrich Kurt, Wunschgroßeltern auf so eine Aufgabe speziell vorzubereiten?
Also ich glaube, es braucht sehr viel Gelassenheit. Also ich bin ja noch nicht lang dabei und auch noch nicht lang in Erfurt, aber ich habe selber zwei Kindergruppen für Flüchtlingskinder gemacht. Mhm. Es braucht sehr viel Gelassenheit, sehr viel Abstand nehmen von dem, was man kennt, was für uns normal ist und so eine Offenheit diesen Kindern gegenüber, einfach die mal kommen zu lassen. Also mehr kann ich da jetzt gar nicht so groß dazu sagen. Und was ich so gemerkt habe, also Kinder lernen ja Sprache schnell, aber die Feinheiten der Sprache, das ist was, was richtig schwierig ist. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir Obstsalat gemacht haben und die Kinder dann gefragt haben, ist jetzt eine Karotte Gemüse oder Obst? Also solche Dinge dann, die wo wir denken, wie jetzt? Also, aber was ich so gemerkt habe, diese Kinder sind wahnsinnig lernbereit. Also die sind so engagiert, wie ich es eigentlich bei uns deutschen Kindern oft nicht mehr so erlebt habe. Also die sind so begierig zu lernen und zu wissen, dass es, also das beeindruckt einen total.
Ja, ja, das ist sehr berührend, wie die Kinder sich auf diese neue Kultur einlassen. Und Sie haben gerade angesprochen, die Kinder, wenn wir die Fibel aufschlagen, da kommen Begriffe vor, die die Kinder gar nicht kennen. Mhm. Welches syrische Kind hat eine Mutter, die hinter dem Rasenmäher hergelaufen ist? Ja, so dass wir erstmal Bildtafeln entworfen haben, um Kindern diese Situationen zu verdolmetschen. Dass das natürlich in einem regulären Unterricht, wo also ich sag mal 99% der Kinder wissen, was also die Mama mit dem Rasenmäher macht, dass man eben da auch diesen Kulturkreis öffnet, um die Kinder mit willkommen zu heißen. Das ist auch ein Teil des Projektes und es ist einfach wunderschön dann zu sehen, wie die Kinder sich darauf einlassen. Ist einfach herzerwärmend, wie die Kinder dankbar das aufgreifen, was wir ihnen da erklären können, wie wir dann auch die Rückmeldung bekommen, wenn einer ein Diktat schreiben musste, ein Junge ist schon in der zweiten Klasse. Wir haben deutlich gemerkt, dass sie mit ihm gearbeitet haben. Woher soll ein syrisches Kind unsere Märchen kennen? Was sagen diesen Kindern Reime? Ja, dass man erstmal Intonation versucht klar zu machen und die Kinder saugen alles auf. Und also das bereitet sehr viel Freude und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir vielleicht, aber man kann immer nur einen gewissen Teil stemmen, aber mit dieser jungen Mutti, die jetzt als DATS-Lehrerin mit in unsere Runde gekommen ist, dass man da vielleicht so ein Konzept mit interessierten Wunschgroßeltern durchaus also schaffen könnte. Aber wir haben uns so viel wieder auch für 2020 vorgenommen, was wir machen möchten, dass wir auch einfach mit der Kraft und der Zeit, die wir haben, umgehen müssen und einfach gucken müssen, was machen wir in diesem Jahr, was kann es nächstes Jahr sein. Und aber eine sehr, sehr lohnenswerte Aufgabe auch, also diese Kinder zu begleiten.
Also das zeigt mir jetzt nochmal, dass es also nicht einfach reicht, von staatlicher Seite den Kindern Schulbildung oder überhaupt eine Bildung zu vermitteln, sondern es braucht also das zivilgesellschaftliche Engagement, um da Brücken zu bauen, um bestimmte Traumatisierungen abzubauen, also auch Kontakte zu pflegen und natürlich die Herausforderung für die Großeltern, die das machen, natürlich sich in die Mentalität dieser Kinder hinein zu versetzen. Das ist, glaube ich, die große Schwierigkeit, weil die nicht wissen, was haben die Kinder erlebt, wie haben sie Flucht und Krieg verarbeitet, haben sie es überhaupt verarbeitet? Ja, ich hatte neulich mal mit einer Psychologin, die also auch mit Kindern sagte, der Junge hat 4 Wochen lang nur Kriegsbilder gemalt. Ja?
Das haben wir auch. Ein Kind zeichnet permanent Panzer.
Ja, ja.
Ja, wo sich ausdrückt, oder wir hatten auch mal eine sehr interessante Veranstaltung, wo uns Frau Professor Richter, wir haben ja mal eine Ferienfreizeit versucht, für Flüchtlingskinder zu stemmen, eingeladen hatte, und wir hatten eine Malrunde mit diesen Kindern. Sie sollten ein Selbstporträt malen. Das war hochinteressant. Die Ausstellung war auch später im Landtag, wo einfach so viel auch über das Malen der Kinder sich ausdrückt und wo wir auch im Umgang mit ihnen merken, es braucht ein Gegenüber, das empathisch, sensibel mit ihnen umgeht. Und dieser Satz eben, die Kinder kommen lassen, ist ein ganz, ganz wesentlicher in der Arbeit mit Flüchtlingskindern. Sollte es insgesamt bei Kindern sein, aber dort nochmal doppelt wichtig, weil wir einfach nicht wissen, was diese Kinder erlebt haben und auch, welche schwere Aufgabe diese Kinder hier für ihre Familien stemmen. Denn sie sind die Dolmetscher in diesen jungen Jahren für ihre Eltern, bei Behörden, bei Ämtern.
Beim Arzt.
Es ist also auch, das verschiebt dann auch wieder diese Kinderrolle. Also da spielt so viel mit rein. Und wir sind froh, dass wir es wieder machen können in diesem Rahmen. Aber ich denke, es wird durch die Jahre hin eine Herausforderung für uns alle sein, damit umzugehen.
Also Fazit, die Wunschgroßeltern bleiben nicht stehen bei der Betreuung von Wunschenkeln oder Enkeln für Anfänger, wie es in dem Film heißt, sondern kümmern sich auch um die Flüchtlingskinder, die sonst wahrscheinlich mit ihrem Leben eine andere Orientierung bekommen, als sie über die Großeltern bekommen.
Wollen Hürden abschwächen, ja.
Ich danke euch, dass ihr da wart. Mit Blick auf die Uhr, die Sendezeit ist schon wieder rum. Ich hoffe, wir haben alles gesagt. Adressen, ich sage nochmal www.dergroßelterndiensterfurt.de, durchgekoppelt, geschrieben, und in der Andreasstraße 16 gibt es das Büro. Wer also noch mehr Informationen haben will oder vielleicht mitmachen möchte, sollte sich dort melden. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für die Informationen und viel Erfolg für das Jahr 2020. Und wir hören und sehen uns wieder spätestens in einem Jahr.
Spätestens am 14. Mai.
Okay, vielen Dank. Das war das Stadtgespräch für heute. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.